Die Hälfte sah die Version mit den geretteten Menschenleben, die anderen beantworteten die Frage nach den verlorenen Menschenleben. Wie andere Menschen waren auch diese Fachleute anfällig für Framing-Effekte. Es ist einigermaßen beunruhigend, dass die Amtsträger die Entscheidungen treffen, welche sich auf die Gesundheit jedes Einzelnen auswirken, durch eine so oberflächliche Manipulation beeinflusst werden können. Aber wir müssen uns mit der Vorstellung vertraut machen, dass auch wichtige Entscheidungen von System 1 beeinflusst, wenn auch nicht bestimmt werden. Noch beunruhigender ist das, was geschieht, wenn Menschen mit ihrer eigenen Inkonsistenz konfrontiert werden. Sie haben entschieden, in einer Formulierung 200 Menschenleben sicher zu retten, und in der anderen Formulierung haben sie sich entschieden, eine riskante Wette einzugehen, statt sich mit 400 Todesopfern abzufinden. Jetzt, wo sie wissen, dass diese Wahlen inkonsistent sind, wie entscheiden sie sich? Die Antwort ist im Allgemeinen ein betretenes Schweigen. Die Intuitionen, die ausschlaggebend waren für die ursprüngliche Wahl, stammten von System 1 und hatten ebenso wenig wie die Präferenz für das Behalten von 20 Pfund oder die Aversion gegen das Verlieren von 30 Pfund eine moralische Grundlage. Mit Sicherheit, Menschenleben zu retten, ist gut. Todesfälle sind schlecht. Die meisten Menschen stellen fest, dass ihr System 2 keine eigenen moralischen Intuitionen hat, um die Frage zu beantworten. Ich danke dem bedeutenden Wirtschaftswissenschaftler Thomas Schelling für mein Lieblingsbeispiel eines Framing-Effekts, das er in seinem Buch Choice and Consequence beschrieben hat. Schelling schrieb sein Buch, bevor unsere Arbeit über Framing veröffentlicht wurde, und das Framing stand nicht im Mittelpunkt seines Interesses. Er berichtete über seine Erfahrungen bei einem Seminar an der Kennedy School in Harvard, in dem es um Kinderfreibeträge im Steuergesetz ging. Schelling teilte seinen Studenten mit, dass es einen einheitlichen Freibetrag für jedes Kind gebe und dass die Höhe des Freibetrags unabhängig vom Einkommen des Steuerzahlers sei. Er fragte sie nach ihrer Meinung zu dem folgenden Vorschlag: Sollte der Kinderfreibetrag für die Reichen größer sein als für die Armen? Ihre eigenen Intuitionen sind sehr wahrscheinlich die gleichen wie diejenigen von Schellings Studenten. Sie fanden die Vorstellung völlig unannehmbar, die Reichen durch einen größeren Freibetrag zu begünstigen. Anschließend wies Schelling darauf hin, dass das Steuergesetz willkürlich sei. Es unterstelle, dass eine kinderlose Familie der Normalfall sei, und vermindere die Steuerbelastung um den Freibetrag für jedes Kind. Das Steuergesetz könne natürlich mit einem anderen Normalfall umgeschrieben werden, einer Familie mit zwei Kindern. Bei dieser Formulierung würden Familien mit weniger als der Normalzahl der Kinder einen Zuschlag bezahlen. Jetzt bat Schelling seine Studenten, ihre Meinung zu einem anderen Vorschlag zu äußern. Sollten die kinderlosen Armen einen genauso großen Zuschlag zahlen wie die kinderlosen Reichen? Auch hier sind Sie wahrscheinlich mit der Reaktion der Studenten auf diese Idee einverstanden, die sie genauso vehement ablehnten wie die erste. Aber Schelling zeigte seinen Studenten, dass es logisch inkonsistent war, beide Vorschläge abzulehnen. Stellen Sie beide Formulierungen nebeneinander. Die Differenz zwischen der Steuerschuld einer kinderlosen Familie und der einer Familie mit zwei Kindern wird in der ersten Version als eine Steuersenkung und in der zweiten als eine Steuererhöhung beschrieben. Wenn man will, dass die Armen in der ersten Version die gleiche oder eine größere Vergünstigung für Kinder erhalten wie die Reichen, dann muss man auch wollen, dass die Armen für Kinderlosigkeit mindestens den gleichen Zuschlag bezahlen wie die Reichen. Wir sehen System 1 in seinem Element. Es erzeugt eine sofortige Antwort auf eine Frage über die Reichen und die Armen. Im Zweifel sollen die Armen begünstigt werden. Der überraschende Aspekt von Schellings Problem besteht darin, dass diese scheinbar einfache moralische Regel nicht zuverlässig funktioniert. Sie erzeugt widersprüchliche Antworten für dasselbe Problem, je nachdem, wie es formuliert wird. Und natürlich kennen Sie bereits die Frage, die als nächstes kommt. Jetzt, wo Sie gesehen haben, dass Ihre Reaktionen auf das Problem von dem Frame beeinflusst werden, wie lautet Ihre Antwort auf die Frage, wie sollte das Steuergesetz die Kinder der Reichen und der Armen behandeln? Auch hier werden Sie vermutlich verblüfft sein. Sie haben moralische Intuitionen über Unterschiede zwischen den Reichen und den Armen, aber diese Intuitionen hängen von einem willkürlichen Referenzpunkt ab und sie beziehen sich nicht auf das reale Problem. Dieses Problem, die Frage nach tatsächlichen Weltzuständen, lautet, wie viel Steuern einzelne Familien zahlen, wie die Zellen in der Matrix des Steuergesetzes gefüllt werden sollten. Es gibt keine zwingenden moralischen Intuitionen, die uns bei der Lösung dieses Problems leiten könnten. Unsere moralischen Empfindungen sind an Frames gebunden, an Beschreibungen der Wirklichkeit statt an die Wirklichkeit als solche. Daraus folgt eine klare Erkenntnis über die Natur des Framings. Framing sollte nicht als ein Eingriff betrachtet werden, der eine zugrunde liegende Präferenz maskiert oder verzerrt. Zumindest in diesem Fall und auch bei dem Problem der asiatischen Krankheit und der Frage nach Operation oder Bestrahlung bei Lungenkrebs gibt es keine zugrunde liegende Präferenz, die durch den Frame maskiert oder verzerrt würde. Unsere Präferenzen beziehen sich auf Probleme, die in einer bestimmten Weise formuliert wurden, und unsere moralischen Intuitionen beziehen sich auf Beschreibungen, nicht auf das Wesen einer Sache. Gute Frames. Nicht alle Frames sind gleich, und einige Frames sind eindeutig besser als alternative Beschreibungen oder mentale Repräsentationen des gleichen Sachverhalts. Betrachten Sie die folgenden beiden Probleme. Eine Frau hat 2 Theaterkarten für je $80 gekauft. Als sie im Theater eintrifft, öffnet sie ihr Portemonnaie und bemerkt, dass die Eintrittskarten nicht da sind. Kauft sie 2 weitere Karten, um das Stück zu sehen? Eine Frau geht ins Theater und will 2 Eintrittskarten kaufen, die je $80 kosten. Als sie im Theater eintrifft, öffnet sie ihr Portemonnaie und bemerkt zu ihrer Bestürzung, dass die $160, mit denen sie die Karten kaufen wollte, fehlen. Sie könnte ihre Kreditkarte benutzen. Wird sie die Karten kaufen? Befragte, denen nur eine Version dieses Problems dargeboten wird, gelangen je nach Frame zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen. Die meisten glauben, dass die Frau im ersten Fallbeispiel nach Hause gehen wird, ohne sich die Vorstellung anzusehen, wenn sie die Karten verloren hat. Und die meisten glauben, dass sie die Karten für die Vorstellung mit der Kreditkarte bezahlen wird, wenn sie das Geld verloren hat. Die Erklärung sollte bereits vertraut sein. Dieses Problem betrifft die mentale Buchhaltung und den Fehlschluss aus versunkenen Kosten. Die verschiedenen Frames rufen verschiedene mentale Konten auf und die Bedeutung des Verlusts hängt von dem Konto ab, auf dem er verbucht wird. Wenn Karten für eine bestimmte Vorstellung verloren gehen, liegt es nahe, sie auf dem Konto zu verbuchen, das mit diesem Spiel verbunden ist. Die Kosten scheinen sich verdoppelt zu haben und sie sind jetzt möglicherweise höher, als einem das Erlebnis wert ist. Bei einem Verlust von Bargeld dagegen wird ein allgemeines Einnahmekonto belastet. Die Theaterbesucherin ist etwas ärmer, als sie geglaubt hatte, und sie wird sich wahrscheinlich die Frage stellen, ob die kleine Verringerung des verfügbaren Einkommens ihre Entscheidung über den Kartenkauf verändern wird. Die meisten Befragten glauben das nicht. Die Version, in der Geld verloren wurde, führt zu sachgerechteren Entscheidungen. Sie ist ein besserer Frame, weil der Verlust, selbst wenn Karten verloren gegangen sind, versunken ist. Und versunkene Kosten sollten ignoriert werden. Die Vergangenheit ist irrelevant und das Einzige, was zählt, sind die Optionen, die die Theaterbesucherin jetzt hat und ihre wahrscheinlichen Folgen. Was immer sie verloren hat, die relevante Tatsache ist, dass sie jetzt weniger vermögend ist, als sie es war, bevor sie ihr Portemonnaie öffnete. Falls mich die Person, die die Karten verloren hat, um Rat fragen würde, würde ich ihr sagen: Hätten Sie Eintrittskarten gekauft, wenn Sie die gleiche Summe Bargeld verloren hätten? Wenn ja, dann nur zu. Kaufen Sie sich neue. Breitere Frames und umfassendere Konten führen im Allgemeinen zu rationaleren Entscheidungen. Beim nächsten Beispiel lösen 2 alternative Frames verschiedene mathematische Intuitionen aus, und eine davon ist der anderen weit überlegen. In einem Artikel mit dem Titel The MPG Illusion, der 2008 im Wissenschaftsjournal Science erschien, identifizierten die Psychologen Richard Larrick und Jack Soll Einen Fall, in dem die passive Akzeptanz eines irreführenden Frames mit erheblichen Kosten und schwerwiegenden politischen Konsequenzen verbunden ist. Die meisten Autokäufer führen den Kraftstoffverbrauch als einen der Faktoren an, der ihre Kaufentscheidung bestimmt. Sie wissen, dass Autos mit hoher Kilometerleistung niedrigere Betriebskosten haben. Aber der Frame, der traditionellerweise in den Vereinigten Staaten benutzt wurde, Meilen pro Gallone, MPG, bietet eine sehr schlechte Orientierung für die Entscheidungen von Privatpersonen und Politikern.